Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Und es ist doch immer cool zu sehen, solche Segnungsparts. Und ganz besonders, wenn sie dann auch noch zu dem passen, was heute unser Thema ist. Aber da schauen wir mal. Ich möchte beginnen mit einer Geschichte, die mich berührt hat, als ich sie gelesen habe. Und die meisten von euch werden die Geschichte auch gelesen haben, aber da ich Hunde liebe, hat sie mich besonders berührt. Das ist die Geschichte von einer Hündin, die in einer Hundestaffel der Polizei unterwegs ist. Und ihre Aufgabe war es, Verdächtige aufzuspüren und die dann auch zur Strecke zu bringen. Und sie war eine der schnellsten und besten. Sie hat jeden aufgespürt, hat sie gejagt und zur Strecke gebracht. Und alles soweit gut und schön bis zu dem Tag, wo dann auf der Jagd dem Verdächtigen hinterher ein Auto im Weg war. Und das Auto hat sie überfahren und, naja, sie hat überlebt, aber eigentlich war es soweit, dass man sagte, man muss sie einschläfern. Und in diesem Moment, bei der Untersuchung des Tierarztes, hat der Arzt festgestellt, sie ist trächtig. Sie hat Babys. Und hat er gesagt, nee, das können wir jetzt nicht machen. Und so wurde sie leben gelassen. Sie hat gesunde Hundebabys zur Welt gebracht. Und dann passierte etwas ganz Interessantes, weil sie nämlich nicht mehr richtig laufen konnte. Sie ist immer so 2 Schritte mit den Vorderfüßen nach vorne und hat dann den Rest des Körpers hinterhergezogen. Nicht so schön, aber die kleinen Babys haben sich das angeschaut. Und wisst ihr, was sie gemacht haben? Die waren kerngesund. Die haben genau das Gleiche gemacht. Die konnten eigentlich richtig laufen, kerngesund. Aber sie haben sich bei der Mutter abgeschaut, wie man läuft. Und man musste die Babys dann mit anderen Hunden zusammenbringen, um ihnen zu zeigen, dass es bessere Wege gibt, zu laufen als so. Und diese Geschichte, wir finden sie hier in dem Keys to Freedom Buch. Wir sind ja gerade in dieser Serie Keys to Freedom, wo es darum geht, wir wollen Schlüssel finden, die uns in die Freiheit bringen. Und wir haben ja dieses geniale Bild eben gehabt von dem Gefängnis, wo die Türen doch offen sind. Und wir manchmal vor der offenen Tür sitzen und in unserem Denken, in unserem Fühlen, in unseren geprägten Werten, in all dem so gefangen sind, dass wir einfach nicht freikommen. Offene Tür und wir kommen nicht raus aus unserem inneren Gefängnis. Und es geht heute um Generationenmuster. Und diese Generationenmuster wollen wir uns anschauen. Und ich finde, dass es diese Geschichte ist eine zwar auf der einen Seite traurige, bewegende Geschichte, aber auf der anderen Seite so eine prägnante, bildliche Darstellung, dass ich gedacht habe, die muss ich einfach erzählen. Und ich finde, da ist ja dann doch noch ein bisschen Happy End dabei. Wie ist das? Gerade wenn wir so an die Kleinen denken bei der Kindersegnung. Wir alle sind in eine Familie hineingeboren. Ja? Und wir werden geprägt. Das können wir gar nicht ändern. Das ist einfach so. Wir werden geprägt durch Eltern natürlich oder wer auch immer nah mit uns unterwegs ist. Und wir bekommen bestimmte Dinge in unserer Prägung als Muster angelegt. Und toll ist das, wenn wir sagen können, das waren gute Dinge. Das ist wirklich toll. Und ich habe mal, als ich mich vorbereitet habe, darüber nachgedacht, was ist das in meinem Leben. Ich habe natürlich nur die tollen Dinge rausgegriffen. Die anderen kommen später. Und was habe ich von meinen Eltern, aus meiner Familie an Tollem mitbekommen? Einmal eine Liebe zu Gott. Meine Eltern waren gläubig und sie haben uns das nahegebracht in dem, wie sie lebten. Ein Vertrauen in einen großen Gott, der für uns ist. Mein Vater war Alleinverdiener mit 7 Kindern und so haben wir nie viel Geld gehabt, aber sie haben uns vorgelebt, wie man mit wenig Geld durchs Leben kommt und Gott vertraut, wenn denn mal viel Geld gebraucht wird. Das war immer da. Gott hat sich immer gekümmert. Und meine Eltern haben uns das beigebracht, wie man lebt, wenn man eigentlich kein Geld hat, aber was braucht. Und Gott war immer Nummer 1, an den man sich wandte. Dann, mein Vater ist Unternehmer gewesen. Er hat mir unternehmerisches Denken mitgegeben. Und Liebe zu Musik, wir haben immer musiziert und gesungen zu Hause. Das war unsere Sonntagsgeschichte fast immer. Und wir waren immer in der Natur. Sie haben mir die Liebe zur Natur mitgegeben. Und ich bin so dankbar, wenn ich an diese Dinge denke und noch vieles mehr. Ja, meine Mutter hat mir gesagt, dass sie wirklich viel, 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 viel für uns Kinder gebetet hat. Und ich habe das absolut positiv erlebt. Aber wisst ihr, es ist nicht immer nur Positives. Leider gibt es ja auch negative Dinge. Aber wir bleiben nochmal bei den Positiven. Was mögen das für Muster sein? Und ich habe jetzt einfach aus dem Buch mal ein paar genommen. Weisheit, Treue, bedingungslose Liebe, Fähigkeit, Zuneigung zu zeigen, Großzügigkeit, hohe Arbeitsmoral, Rechtschaffenheit, anderen dienen, starke, beständige Hingabe zu Jesus, Loyalität, Selbstbeherrschung. Und jetzt auch die Negativen. Arroganz, ein hitziges Temperament, Zynismus, Depression, Drogenmissbrauch und andere Süchte, verschiedene Arten von Missbrauch, Anspruchsdenken, Überzeugung, gewisse Privilegien zu verdienen und im Gegenzug dazu Armutsmentalität, ungesundes Verhältnis zum Essen, Untreue, emotionale Instabilität oder keine Verbindung zu eigenen Emotionen, fehlender Ausdruck von Liebe oder Zuneigung, Schwierigkeiten, enge Beziehungen zu halten. Und das sind jetzt nur mal welche rausgegriffen. Ich denke, wir alle haben eine Idee, was auch vielleicht in unserem Leben welche sein könnten. Aber eins vorweg, wir sind alle im gleichen Boot. Wir alle wurden geprägt und wir alle prägen. Wie? Das ist eine andere Sache. Prägen wir positiv? Wurden wir positiv geprägt oder negativ? Das ist etwas Entscheidendes. Aber erstmal vorweg, es gibt keinen hier in diesem Raum oder wo auch immer, der nicht eine Prägung, eine Generationenprägung bekommen hat. Und wenn es nicht deine Eltern waren, weil du vielleicht sagst, ich hatte keine Eltern, ja, ich habe sie nie erlebt, dann wurdest du von anderen Menschen aufgezogen, begleitet, was auch immer, und dann haben die dich geprägt. Wer auch immer es war, wir alle wurden geprägt, positiv oder negativ. In der Regel beides. Und bei dem, was ihr jetzt eben gesehen habt, möchte ich euch bitten, dass ihr mal einen Moment innehaltet. Und jetzt nicht anfangt zu graben. Sondern einfach mal sagt, Heiliger Geist, zeig du mir jetzt etwas, wo du mich dran erinnern möchtest. Und vertraue einfach, dass er das schon gut macht. Wir neigen immer dazu, selber graben zu wollen. Nee, lass doch einfach mal den Heiligen Geist. Und wenn er dir ein Ding sagt, merk dir das, schreib dir das auf, weil ich glaube, damit möchte er weiterarbeiten. Wir nehmen mal einen Moment Zeit dafür. Wenn du was hast, merkst dir, schreibst dir auf und schau mal. Eine weitere Geschichte, die mir in der Vorbereitung bewusst geworden ist, die möchte ich nur als Nebengleis anreißen, aber ich glaube, da ist auch viel drinne. Das sind sogenannte Familienmottos. Und manche von denen, über die hat man in der Familie nie gesprochen. Und doch haben sie sich eingebrannt in unserem Leben. Und ein Familienmotto, welches ich in meiner Familie gelernt habe, obwohl das nie jemand zu uns gesagt hat. Meine Eltern haben das nie gesagt, aber in mir hat sich dieses Motto als Familienmotto eingebrannt. Wir als Familie Jäger helfen jedem zu jeder Zeit und immer mit Gottes Hilfe. Und im ersten Moment hört sich das gut an. Aber wisst ihr, dass das Ding tödlich ist? Es hat mich beinahe umgebracht. Wir als Familie Jäger helfen jedem zu jeder Zeit und immer. Und dann streichen wir das Ganze nochmal mit Gottes Hilfe ein bisschen nett an. Das ist Wahnsinn. Und als ich das entdeckt habe, ich habe ja viel durch meine Ausbildung, Seelsorge, Fortbildung gemacht und Ausbildung. Und da sind wir irgendwann an dieses Ding rangekommen. Und ich habe gedacht, wie krass ist das denn? Und ich habe dann irgendwann verstanden, das ist das, was mich treibt durchs Leben. Und wo jeder Mensch, der irgendeine Not hat, von mir Hilfe nur ein Signal geben muss. Und ich kann nicht anders, als der ganzen Welt zu helfen. Aber wisst ihr, ich muss die Welt nicht retten. Da gibt's jemand anders, der hat das schon gemacht. Jesus Christus hat die Welt gerettet. Und was ist mein Part da drin? Wisst ihr, als ich das gelebt habe, das war wie eine Selbstaufgabe. Und ich habe erkannt, dass mich das in einen tiefen Burnout gebracht hätte. So musste ich mich lösen und musste ein gesundes Familienmotto mit Gott zusammen erarbeiten und lernen, danach zu leben. Und Jesus selber, der hat ja nicht so ein irres Motto gehabt. Jesus, der war nun wirklich jemand, der war für Menschen da. Der hat Menschen geliebt, der hat sie gesegnet, der war da, wenn der Bedarf war. Aber es gab Zeiten, hat er gesagt, jetzt sind wir weg. Und dann ist er mit seinen Jüngern zur Seite gegangen. Es gab viele Zeiten, wo er alleine sich zurückgezogen hat. Wo er gesagt hat, das ganze Volk wartete und seine Jünger haben ihn gesucht und haben ihn gefunden. Er hatte sich zurückgezogen und dann haben sie gesagt, hey, alle da. Die Gelegenheit für eine wunderbare Predigt mit Zeichen und Wundern. Und Jesus sagte, nö. Nö, sagt er. Jetzt ist was anderes dran. Und das ist genau das, was wir brauchen. Ja, und nicht so ein irres Ding, was uns kaputt macht. So musste ich lernen, was das für mich bedeutet, wie ich damit umgehe. Ich musste mich davon lösen und ich habe deswegen Dinge in meinem Leben etabliert. Ich habe etabliert, dass ich meinen freien Montag habe. Und ich lerne jetzt noch, was das als Schabbat bedeutet. Weil der Schabbat, den habe ich noch nicht so richtig drin. Ich fahre deswegen ins Kloster und mache stille Tage, weil ich gelernt habe, ich gehe kaputt, wenn ich nur für andere Menschen da bin. Und ich mache regelmäßig Urlaub. Weil ich das brauche. Wenn ich das nicht mache, zerstöre ich mich. Und das sind die Punkte, die wir entdecken dürfen. Und wenn du so ein Motto in deinem Leben etabliert hast, wo du vielleicht das, wie bei mir auch, noch nie von irgendjemand gehört hast, aber das eine treibende Kraft in deinem Leben ist, dann ermutige ich dich, schau dir das mit Gott an und schau mal wirklich hin, was kann das sein, damit du in eine Freiheit kommst, denn die Türen stehen offen. Nur wir müssen rausgehen. Und das bedeutet ja im Endeffekt, da oben drin sind die Gefängnistüren geschlossen. Erinnert ihr euch an die erste Predigt von Keys to Freedom über die Gedankenwege, wo ich darüber gesprochen habe, wie wir gebahnte Wege in unserem Gehirn haben, die Gedanken, die sich immer und immer wiederholen. Und wenn der Trigger kommt, dann bupp, sind wir auf der Spur und wir kommen nicht mehr von dieser Spur runter. Und das ist genau das, was es gilt zu knacken. Da wollen wir nicht zufrieden sein, weil die Tür ist geöffnet. Nur in unserem Kopf ist sie vielleicht noch geschlossen. Wir laufen auch auf dieser Spur. Jetzt fragst du dich vielleicht, Jo, alles richtig, vielleicht alles richtig, aber wir sind, glaube ich, jetzt hier an einem Sonntagmorgen und Wort Gottes habe ich bisher noch nicht gehört. Kommt. Hat auch was mit dem Thema zu tun. Wir schauen mal, was sagt die Bibel zu so etwas wie Generationenmuster. Und da sind mir leider überwiegend negative Beispiele aufgefallen. Ich habe nicht so viel Positives gefunden. Eine habe ich dann, wo ich gedacht habe, doch, die ist positiv und ich glaube, die passt auch gut. Aber es ist schon auf der einen Seite erschreckend, aber auf der anderen Seite habe ich wieder gedacht, Gott ist so cool. Wir haben doch am meisten mit den negativen Dingen zu tun, oder? Die positiven sind toll, aber in der Bibel geht es darum, dass Gott uns eine Hilfestellung gibt, damit wir abgeholt werden in unserem negativen System. Und wir sehen, wir sind nicht alleine. Und diese Männer und Frauen Gottes, die destruktive Generationenmuster in der Bibel gelebt haben, sind Männer und Frauen Gottes, die er gebraucht hat. Und das ist die Botschaft, die ich möchte, dass die heute rüberkommt. Wenn du mit Generationen, Mustern, mit Zwängen, mit Dingen zu tun hast, die Tür ist offen. Und Gott kann, bis du im Kopf frei wirst, in deinem Herzen frei wirst, trotzdem was mit dir machen. Er ist mit dir auf dem Wege. Und ich hoffe, das kommt rüber. Esther. Es gibt ein extra Buch, Esther. Kapitel 2 wird beschrieben, wie Mordechai, ihr Onkel, Esther großgezogen hat, weil als die Juden verschleppt wurden aus Jerusalem, waren sie dabei, die Eltern waren verstorben und der Onkel hat Esther, die Tochter, also die Tochter seines Bruders, großgezogen. Und er hat ihr offensichtlich eine unfassbare Liebe zu ihrem Volk in ihr junges Leben hineingelegt. Denn, ich mache die Geschichte kurz, als Esther dann in den Harem, weil sie wunderhübsch war, in den Harem des Königs geholt wurde und eine völlig andere Bestimmung plötzlich bekam. Ja, sie war in einem fremden Volk, nichts mehr mit Judentum zu tun und in einem Harem, und es ging darum, Schönheit noch schöner zu machen, so dass dann der König irgendwann mal sagt, ey, welche von denen soll es sein? Und tatsächlich wurde sie gewählt von dem König. Sie wurde seine Frau und war plötzlich in einem völlig anderen Setting. Niemand wusste, dass sie Jüdin ist. Und in dieser Situation ist durch eine Intrige, die gegen die Juden angezettelt wurde, dann ein Erlass des Königs gekommen, dass alle Juden zu einem bestimmten Tag umgebracht werden sollen. Vor einem halben Jahr haben wir was Ähnliches erlebt, bisschen anders, aber ich möchte den konkreten Bezug in unsere heutige Realität holen. Damals wie heute werden Juden immer noch verfolgt. Wir kommen wieder zu Esther. Und Esther wird von ihrem Onkel darauf hingewiesen, was passieren soll. Und sie weiß ganz genau, wenn sie, obwohl sie Königin ist, die Frau des Königs, wenn sie ohne Grund vor den König tritt, kann das ihr Todesurteil bedeuten. War damals so. Skurril, aber ist so. Aber sie ist bereit, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, weil ihr Onkel in ihr Leben etwas hineingelegt hat. Die Liebe zu ihrem Volk. Und sie wusste, sie muss es wenigstens versuchen. Weil sie ihr Volk so sehr liebte. Die Geschichte geht gut aus. Sie überlebt und ihr Volk darf sich wehren. Und so sehen wir diese, ich möchte es nicht nur Erziehung nennen, weil so eine Liebe zu einem Volk ist schwer in einen Menschen hinein zu erziehen. Ich würde sagen, das ist eine Prägung, ein Vorleben, ein etwas hineintragen in das Leben eines Menschen. Das ist das Positive, was ich gefunden habe. Aber jetzt gucken wir uns mal eine andere Geschichte an und die finde ich schon ganz schön krass, wenn man sie mal zusammenfasst und mal sich die Generationen wirklich anschaut. Abraham, Isaak und Jakob. Abraham, der Stammvater von den Juden, der Beginn mit einer ganz starken Verheißung. Genesis 12, 1 bis 3. Dann befahl der Herr Abraham, oder Abram damals noch, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. 100% stimmt das. In der ganzen Welt ist heute noch 4000 Jahre später oder 5, weiß ich nicht genau, habe nicht nachgerechnet. 5, danke. 5000 Jahre später, dieser Name bekannt. Warum? Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde auch ich segnen. Wer dich verflucht, den werde auch ich verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Boah, was für eine Verheißung. Das ist ein Mann Gottes, auf dem liegt eine hammermäßige Verheißung. Stark, oder? Und jetzt switchen wir mal kurz ein paar Jahre später rein. Gucken wir mal, wie hat er diese Verheißung gelebt. Es gab eine Hungersnot. Genesis 12, Vers 10. Damals brach eine Hungersnot im Land aus und Abram zog nach Ägypten, um dort zu wohnen. Denn die Hungersnot nahm große Ausmaße an. Als sie sich der Grenze Ägyptens näherten, sagte Abram zu seiner Frau Sarai: Du bist eine sehr schöne Frau, dürfen wir ab und zu auch mal sagen, als Männer den Frauen, wenn, und der Richtigen bitte, ja, einer. Wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, das ist seine Frau, dann wirst du zwar am Leben bleiben, mich aber werden sie töten. Gib dich doch als meine Schwester aus, damit die Ägypter mich gut behandeln und am Leben lassen, weil ihnen an dir gelegen ist. Also in unsere heutige Zeit passt das nicht mehr so richtig rein, ne? Damals auch nicht. Was macht dieser Mann mit dieser Verheißung für alle Generationen? Ja, tschüss. Was macht der? Ach, komm, wir machen hier mal eine kleine Lügengeschichte draus. Und da hat manches angefangen. Und wir sind ja gerade bei Generationen, ne? Könnte das sein, dass man das bei der nächsten Generation wiederfindet? Wir gucken mal. Genesis 26, 1 bis 2. Isaak und Rebekka. Isaak, der Sohn von diesem Abraham. Wieder einmal, sagt die Bibel, wie schon zur Zeit Abrahams, kam eine Hungersnot über das Land. Deshalb zog Isaak nach Gera zu Abimelech, dem König der Philister. Dort erschien ihm der Herr und sprach, geh nicht nach Ägypten, wohne in dem Land, was ich dir zeige. So, und was passiert? Da blieb Isaak in Gera, als die Männer des Landes sich nach Rebekka erkundigten, sagte er, sie ist meine Schwester. Er hatte nämlich Angst zuzugeben, dass sie seine Frau war, denn er befürchtete, dass sie ihn ihretwegen töten würden, weil Rebekka sehr schön war. Ja, sag mal, habe ich ein Déjà-vu oder was? Ja, wohl verrückt, oder? Wollen wir noch weiter gucken? Gibt noch eine Generation. Die nächste Generation. Jakob. Von Isaak ist Jakob der Sohn. Er war nicht der erstgeborene Sohn. Ich habe mir jetzt gespart die Bibelstellen, könnt ihr selber nachlesen. Aber wisst ihr, dieser Jakob, er wollte unbedingt den Segen eines Erstgeborenen haben. Und was macht er? Er lügt und betrügt, was das Zeug hält. Ja, ich könnte euch die Bibelstellen jetzt bringen, egal wo, überall lügt der Typ. Und wir sagen immer noch, Abraham, Isaak und Jakob. Der Segen ist da. Aber wisst ihr was? Also für mich sieht das nach einem Generationenproblem aus. Die haben ein echtes Problem mit dem Lügen. Angst noch dazu. Ich glaube, die Bibel ist da ganz offen. Sie redet von solchen Dingen Und sie macht uns deutlich, diese Probleme gab es damals schon. Und glaubt mir eins, die gibt es auch heute noch. Können wir jetzt sagen, weil Abraham gelogen hat, hat auch Isaak gelogen. Und weil Isaak gelogen hat, hat auch Jakob gelogen. Ja, irgendwie so ganz nicht, ne? Das ist doch irgendwie immer noch unsere Entscheidung, was wir mit dem machen. Aber irgendwo ist dort etwas, was hineingelegt wird. Und meine Interpretation ist, auf der einen Seite glaube ich, dass es sowas wie geistliche Bindungsangebote gibt, so möchte ich es mal schräg formulieren. Und das Zweite, wir beobachten. Erinnern wir euch an die Geschichte von dem Hund? Er hat beobachtet, wie sein Vater sich aus diesem Konflikt versucht hat rauszukommen. Naja, hat sich mehr oder weniger bewährt. War nicht ganz cool, aber ist ja irgendwie gut ausgegangen. Ich glaube, da sind verschiedene Dinge, die mit reinkommen. Und so möchte ich euch wieder kurz in eine Geschichte von mir mitnehmen. In meiner Familie war es so, dass ich als Teenager, muss so 13 bis 15 alt gewesen sein, etwas übernommen hatte, was ich bei meinem Vater nicht wirklich oft gesehen habe. Aber ich habe es gelebt. Ich war extrem jähzornig. Immer wenn es in der Familie irgendetwas gab, wo die Dinge sich in eine Richtung entwickelten, die nicht so mir passten, dann hatte ich das Muster entwickelt, dass ich anfing zu schreien, wütend zu werden, die Türen zu knallen. Und die Türen haben nur deswegen überlebt, sage ich immer, weil mein Vater sie gebaut hat als Tischlermeister. Sonst hätten sie nach dem zweiten Mal, wären sie aus der Angel geflogen. Und das Ganze wurde so schlimm, dass meine Geschwister irgendwann gesagt haben, du, so geht das nicht weiter. Und wir haben als Geschwister, ich weiß, dass wir heute uns eines Tages, eines Sonntagnachmittags hingesetzt. Meine Eltern waren nicht dabei, sondern nur wir Kinder. Und wir haben das Gott hingelegt und haben gesagt, Gott, wir brauchen jetzt deine Hilfe. Und Gott hat tatsächlich Offenbarung gegeben. Die Alpha-Kurs-Leute kennen die Geschichte schon, da erzähle ich sie nämlich immer. Und Gott hat Offenbarung gegeben und hat uns gezeigt, dass mein Vater in seiner Jugend jähzornig war. Wir wussten das nicht als Kinder. Ich habe das hinterher dann meinen Onkel gefragt. Und mein Onkel hat gesagt, das war irre. Ja, der war völlig heftig drauf und ist dann auch früh aus seiner Familie abgehauen. Und wir wussten das nicht, aber wir wussten, da ist offensichtlich diese Generationenlinie da. Und so haben wir die an diesem Sonntagnachmittag im Gebet durchgeschnitten. Ich habe mich gelöst davon, ich habe Buße darüber getan, dass ich dieses Fehlverhalten gelebt habe, habe das vor Gott gebracht, habe ihn gebeten, dass er mir hilft, rauszukommen aus dieser Geschichte und habe tatsächlich erlebt, dass ich das nicht mehr leben musste. Vorher habe ich kaum eine Chance gehabt, da rauszukommen. Später konnte ich das immer noch ganz gut, kann ich bis heute. Aber ich muss es nicht mehr. Das ist der Unterschied. Früher konnte ich dem nicht entkommen. Und so hat Gott mich damals 13, 14, 15 befreit von dieser Generationenlinie. Jetzt ist die spannende Frage, wie ist das eigentlich mit meinen Geschwistern? Ich habe ja noch 6 Geschwister. Keiner von denen war jähzornig. Versteht ihr, was ich damit ausdrücken will? Das ist nicht so, dass so eine Linie einfach kommt und dann können wir nichts dagegen tun. Sondern ich habe dieses Angebot genommen und habe gedacht, damit kann man doch leben, ne? Das kann mir helfen, in meinem Leben Dinge zu tun. Meine anderen Geschwister, die haben das nicht gemacht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, das sind Angebote. Das ist kein Zwang, das ist kein Muss, sondern wir entscheiden, ob wir Fehlverhalten leben wollen oder nicht. Und wenn wir das immer und immer wieder leben, dann kann dieses Fehlverhalten zu einer Bindung werden, die wir dann durchschneiden müssen, wo wir uns lösen müssen und wo wir dann frei werden können. Ja, dazu ein extra Thema Befreiung. Das kann ich jetzt hier nicht auch noch mit einbauen, das schaffe ich nicht. Aber wer das möchte, es gibt dazu, ich habe einen Orientierungsabend zu diesem Thema gemacht, da erkläre ich das Ganze ein bisschen besser, wie man damit umgeht. Aber wichtig ist, es gibt diese Linien. Sie sind aber nicht Zwang, sondern sie hängen damit zusammen, wie wir damit umgehen. Aber jeder darf frei werden. Das ist das Wichtigste. Es gibt so eine Bibelstelle, da möchte ich ganz kurz drauf eingehen. Die ist nämlich ein bisschen schwierig und die will ich ganz kurz erklären. Und die wird immer gerne genommen, wir kommen ja gar nicht raus aus dieser Geschichte. 5. Mose 5, 8 bis 10. Du sollst ja kein Götzenbild anfertigen und so weiter, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ich lasse die Sünden derer, die mich hassen, nicht ungestraft, sondern ich kümmere mich bei den Kindern um die Sünden ihrer Eltern bis in die 3. und 4. Generation. Denen aber, die mich lieben und meine Gebote befolgen, werde ich bis in die 1000. Generation gnädig sein. Jetzt wird gesagt von manchen Leuten, ja, da kann man ja gar nichts gegen tun. Ja, 4. und 5. Generation, da hängt man da an der Sünde der Eltern, Pech gehabt. Ich sage euch, nein, das stimmt nicht. Das ist eine verkehrte Interpretation und wir glauben auch das hier nicht und verstehen das anders. Müssen wir nur gucken, wie ist es denn anders? Erstens, hier steht was Wichtiges dabei. Hier steht nämlich, ich lasse die Sünden derer, die mich hassen. Also eins kann ich euch versprechen, ich habe Gott nie gehasst. Auch als 13-Jähriger oder 14-Jähriger. Ich wollte frei werden. Ja? Ich habe Gott nicht gehasst. Das kann's nicht gewesen sein. Ich habe Gott damals geliebt. Ja, ich habe mit 7, 8, 9 habe ich mein Leben Jesus gegeben. Also, wie könnte der Zusammenhang sein? Wir lesen mal weiter, weil wenn die Bibel irgendwas versucht zu erklären, dann finden wir das wieder. Hesekiel 18 finden wir das wieder. Wieder erhielt ich eine Botschaft vom Herrn. Warum habt ihr im Land Israel das Sprichwort, die Eltern haben saure Trauben gegessen und den Kindern werden die Zähne stumpf? So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, dieses Sprichwort soll in Israel nicht mehr gebraucht werden. Denn mir gehören alle Menschen, die Eltern genauso wie die Kinder. Sie gehören mir. Nur wer gesündigt hat, soll sterben. Und hier merken wir schon, das ist ein völliger Widerspruch. Ja? Und es gibt eine weitere Stelle in Hesekiel. Wieder sterben müssen nur die, die die Sünde begangen haben. Und in Jeremia 31 wird es nochmal erklärt und wiederholt. Also wir können ganz eindeutig sagen, es geht hier nicht darum, in dieser Stelle, dass deutlich gemacht werden soll, die Kinder werden für die Sünden der Eltern bestraft. Hat Gott nie gesagt. Das verstehen wir daraus, sondern da ist ein Muster beschrieben, nämlich das Muster, über das wir reden. Die Generationen damals haben zusammengelebt, tatsächlich in 2, 3 und 4 Generationen, waren ja noch, die sind ja viel älter geworden. Und sie haben bis zu 4 Generationen beobachtet, wie die Opa, Urgroßoma, Opa oder Oma sich verhalten haben und haben von diesen Generationen das beobachtet, mitgekriegt, erlebt, aber sie mussten selber entscheiden, wie gehe ich mit diesen Dingen um, was mache ich daraus? Und ich gehe davon aus, dass diese Bibelstelle im Kontext der verschiedenen anderen Stellen betrachtet, genau das ausdrücken will. Hier geht es nicht darum, dass die Sünde bis in die vierte Generation nicht mehr loszuwerden ist. Aber eins ist hier cool, der Segen. Wie viele Generationen? 1000. Das ist doch irgendwie komisch, oder? Weil 1000 Generationen leben nicht nebeneinander. Da merken wir, da hat Gott 2 Dinge, die er hineinlegt. Gott möchte, dass der Segen fließt in alle Generationen hinein. Und wir müssen bitte aufpassen, was bringen wir unseren Kindern bei? Wie leben wir es vor? Und wenn du deinem Kind sagst, es soll nicht rauchen, und dein Kind beobachtet dich ständig, während du eine quarzt, was denkst du, was dein Kind tun wird? Ich hätte eine Idee. Okay? Die Kinder, sie beobachten, was wir leben. Hören können die ganz schlecht. Ich außerdem auch. Ja, es ist doch klar, lasst uns doch für unseren Kindern das Gute vorleben. Lasst sie uns wertschätzen. Es ist eine Sache zu sagen, ich habe mein Kind lieb und ich liebe dich und ständig schlagen was und wenn es irgendwas verkehrt macht, wird es runtergeputzt und fertig gemacht. Es ist so wichtig, wo wir schon bei dem Segnen sind, dass wir ein Segen für unsere Kinder werden und dass wir ihnen etwas mitgeben, was Positives ist. Lasst uns doch Positives, Gutes den Kindern mitgeben, hineinsprechen, hineinleben und gucken, dass sie es gut haben bei uns. Kurz ein paar Aspekte noch. Einmal Beobachtung und Nachahmung. Ich denke, das ist ein ganz stark prägender Aspekt. Da möchte ich nicht näher drauf eingehen. Dann wie Prophezeiungen, die sich selber erfüllen. Hier geht es um die Worte, die gesprochen werden. Es war noch keiner in unserer Familie gut in Mathe. Du wirst es auch nicht sein, also versuch's nicht mal. Hey, das ist, es ist übel. Lasst uns doch so einen Schrott nicht unseren Kindern mitgeben. Und auch niemand anders, bitte. Ja, sowas soll's nicht geben, sondern lasst uns Positives aussprechen. Lasst uns Konstruktives, Hilfreiches. Lasst uns sie hineinnehmen. Lasst uns dafür sorgen, dass unsere Kids wirklich ein gutes Leben als Vorbild haben. Ja, bitte. Es ist wichtig. Wenn wir jetzt zum Ende der Predigt kommen, wir alle tragen Muster in uns. Generationenmuster sind durch unsere Eltern, Großeltern oder wer uns auch immer geprägt hat, geprägt. Und wir könnten zu dem Schluss kommen, wir sind ja nur das Produkt von dem, was man uns mitgegeben hat. Wenn es gut ist, ist gut. Wenn es schlecht ist, ist schlecht. Wisst ihr, das ist nicht wirklich die Wahrheit. Wisst ihr, was die Wahrheit ist? Gott selber, Psalm 139, Abvers 13. Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt, sagt David zu Gott. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott. Es sind unendlich viele. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Und wenn ich am Morgen aufwache, bin ich immer noch bei dir. Boah. Wisst ihr, was die Wahrheit ist? Bei all dem, was an Prägung in unserem Leben ist. Die Prägung Gottes steht über allem. Die Türen des Gefängnisses sind frei. Die sind offen. Egal, was in deinem Leben an Mustern da sind. Du bist pures Gold in den Augen deines Schöpfers. Und du darfst in die Freiheit treten. Wie kommen wir jetzt raus? Die Bibel hat ganz, ganz viele hilfreiche Tipps, wie wir mit diesen Dingen umgehen können. Ich habe nicht die Zeit, das jetzt alles zu erklären. Deswegen, wie können wir rangehen? Das allererste, was wichtig ist. Wir müssen begreifen, wir alleine werden nicht frei. Wir schaffen das alleine nicht. Was brauchen wir? Ohne das Kreuz und die Auferstehung werden wir niemals frei werden können. Wir werden uns Dinge erarbeiten können, wir werden durch Disziplin Sachen schaffen können. Aber echte Freiheit gibt es nur bei Jesus Christus und durch das, was er am Kreuz getan hat. Das ist die ultimative Wahrheit und die Botschaft. Die Erkenntnis der Wahrheit setzt uns frei. Okay? Das ist das Erste. Wenn du hier bist und noch nicht diesen Jesus Christus in deinem Leben kennengelernt hast, noch nicht eingeladen hast, könnte heute der Tag sein, wo du sagst, hey, ich mach das. Du hast die Gelegenheit. Du kannst nachher nach vorne kommen. Wir werden gerne mit dir beten. Punkt Nummer 1. Jesus Christus hat alles getan, damit wir frei werden dürfen. Du musst die Sünde nicht weiter leben. Aber du darfst frei werden. Und dazu Epheser 1, 19 bis 20. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Er hat diese gewaltige Kraft freigesetzt, die ist größer als jedes Generationenmuster. Und mit diesem Christus kannst du alles überwinden. Du bist kein Opfer der Generationenmuster vor dir, sondern du bist die Hoffnung für die Generationen nach dir. Was haltet ihr davon? Du bist kein Opfer der Generationenmuster vor dir. Du bist die Hoffnung für die Generationen nach dir. Amen. Hey, lass uns das mitnehmen. Wie werden wir frei? Jesus Christus setzt uns frei. Du brauchst die Hilfe von Menschen. Sprich mit Familie, sprich mit einem Seelsorger. Komm in die Keys to Freedom Gruppen. Gib nicht auf. Wenn diese ganzen Dinge hochpoppen bei diesem Keys to Freedom, dann eine Bitte. Bitte gib nicht auf. Weil deswegen machen wir es. Damit genau das passiert. Das soll ja alles hochpoppen. Versteht ihr? Sonst brauchen wir das nicht machen. Es geht darum, dass wir frei werden durch diese Geschichten. Schreib auf, was Gott dir zeigt. Hol dir Unterstützung und übernimm Verantwortung für dein Handeln. Ich musste Verantwortung übernehmen, dass ich jähzornig war und meine Familie übel behandelt habe. Ich habe das gemacht und immer wenn mal wieder sowas hochpoppt, dann tue ich wieder Buße, ich bitte wieder um Vergebung und sage, nein, das ist meine Verantwortung, wie ich lebe. Und das muss jeder von uns tun. Und so ist es auch in deiner Verantwortung, dass du diese Dinge angehen kannst. Die Tür steht offen. Amen.